Ich wünsche euch einen guten Abend, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gäste, auch die, die am Telefon dabei seid oder die Aufnahmen nachhört. Wir wollen beten für diese Zeit, für den Segen, das Studium des Wortes, und da lade ich euch mit ein, egal wo ihr seid, mit mir zu beten, mit mir aufzustehen, und ich mache dann den Abschluss. Amen. Amen. Ich danke dir, Jesus, für jedes einzelne Gebet, das gesprochen worden ist. Herr, wir preisen dich, wir beten dann dich an, wir bringen es dir als ein Opfer zum Wohlgeruch, Herr, und flehen und bitten, Herr, dass wenn wir unter dein Wort kommen, wir dir begegnen, deine Gegenwart, dein Wirken, deine Herrlichkeit begegnen. Herr, wir dich sehen und diese Herrlichkeit uns verwandelt in das gleiche Bild deiner Herrlichkeit. Herr, das ist ein großes Geheimnis, das ist auch eine große Bitte, aber dazu ist es uns gegeben und das weniger wollen wir nicht. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Bibelstunde dazu beiträgt, Herr, dass wir in dein Bild verwandelt werden, dass wir unsere Berufung noch klarer werden, unsere Stellung noch deutlicher werden und unser Glaube, unsere Liebe, unsere Hoffnung in uns ja aufs Neue entfacht wird, dass wir diese Bereitwilligkeit haben, ja, dir nachzufolgen, die großen Taten zu verkündigen, Zeugnis von diesem Reich des Lichts zu sein, Herr. Dazu sind wir hier, ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum. Ich danke dir für den Petrusbrief, ich danke dir, dass wir ihn haben, dass wir ihn so in dieser Art und Weise intensiv studieren dürfen, Vers für Vers, Wort für Wort lesen, und somit tiefer und tiefer hineinschauen in deinen Ratschluss. Danke für dieses Vorrecht. Danke für jeden Einzelnen, der wirklich über die Jahre jetzt hier in die Bibelstunden kommt, sich die Zeit nimmt, nicht müde wird, beständig ist. Danke für all die, die es hören. Und vor allem, Herr Jesus Christus, danke für die, die es glauben und annehmen und anwenden in ihrem Leben. Schenke Gnade dazu. Amen. So, dann freue ich mich, dass unsere Gebete immer noch so lange dauern, dass einige Geschwister noch die Zeit haben, reinzukommen und zu kommen. Wir schlagen 1. Petrus wieder auf, Petrus Kapitel 1, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Das ist unser Abschnitt. 1. Petrus Kapitel 2, Verse 1 bis 10, unser Abschnitt, mit dem wir uns beschäftigen. Ich möchte ihn wieder und aufs Neue lesen. Und nicht müde werden beim Vorlesen, das ist nicht der Auftrag, nicht nur an Timotheus gewesen, sondern uns, dass wir nicht müde werden, das Wort immer und immer wieder zu lesen. Ich mache das aus mehreren Gründen und ein Hauptgrund, wir sind nie näher dran am Wort Gottes, wenn wir es lesen. Also dass wir lesen, so ist es offenbart, so ist es inspiriert, so ist es geschrieben. Alles andere ist dann Auslegung und Anwendung, aber so nah wie wenn wir es lesen, sind wir nie näher dran. Und trotzdem brauchen wir Auslegung und trotzdem brauchen wir Erklärung, um zu verstehen, was da steht. Also lasst uns das nochmal gemeinsam lesen. Ab Vers 1. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachse zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend aus zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Gewaltige Verse, immer noch gewaltige Verse. Wir nähern uns ihnen und schauen schon ein bisschen intensiver hinein. Nach meiner guten Tradition und Gewohnheit hole ich euch wieder ganz kurz ab. Als wiedergeborene Kinder, befähigt zu der Liebe, befähigt zu der ungeheuchelten und beständigen Bruderliebe, als Echtheitszeichen eines Kindes Gottes, ist der Auftrag nun der Berufung entsprechend leben, das auszuleben. Und das Erste, was Petrus sagt, es legt alles ab, was dagegen ist. Alles, was die Bruderliebe zerstört und was ihr entgegensteht, sollten wir ablegen. So, dann, stattdessen sollten wir das tun, begierig sein nach der vernünftigen Milch. Wir brauchen das, was uns das Wachstum gibt. Wir brauchen das, was uns nach vorne bringt. Also ablegen, was uns zerstört, das holen, das nach dem sich sehnen, was wir unbedingt brauchen, um zu wachsen. So, was ist das? Es ist das Wort Gottes nach 1. Petrus 1,25. Das ist das Wort des Herrn. Es ist das Evangelium. Das brauchen wir. Diese gute Nachricht, das Evangelium brauchen wir, um zu wachsen. Wie kann das geschehen? Und das ist etwas, und jetzt sind wir schon in der letzten Bibelstunde. Wie kann das geschehen? Petrus spricht, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. So, das ist unser Text, mit dem haben wir uns schon letztes Mal beschäftigt. Also, wie geschieht dieses Wachstum? Nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Anstrengung, sondern wir müssen zu Jesus kommen. Das ist zu ihm kommend. Er ist derjenige, der uns diese Wahrheit gibt. Er ist derjenige, der die Worte des ewigen Lebens hat. Er ist derjenige, der uns die Wahrheit und die Herrlichkeit offenbart. Er ist derjenige, der uns den Geist gibt, der uns in alle Wahrheit leitet. Also wir müssen zu Jesus kommen. Wachstum geschieht nur, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist ein großes Anliegen von mir und mein Bestreben in aller Form, sowohl im Predigen, wie auch zurüsten, wie auch im Lehren, das Anliegen, Menschen zu Christus zu bringen. Darf ich nochmal das vorsichtig sagen? Wenn wir Menschen nur zum Wort bringen, ist das zu kurz, wir sind auf der halben Strecke. Und das geschieht oft, man bringt Menschen nur ins Wort. Aber man muss ins Wort oder anders durchs Wort zu Christus bringen. Das ist Zweck und Mittel der Bibel, das ist Zweck und Mittel des Evangeliums. Es muss uns zu Christus bringen. Das heißt, wenn wir das Wort lesen, wenn wir das Wort studieren und das nur so studieren, nur so lesen, als Hilfsmittel, damit wir ein heiliges Leben leben können, dann werden wir da landen, wo die schriftgelehrten Pharisäer gelandet sind, in einer Selbstgerechtigkeit, in einer Werkegerechtigkeit, in einem Versuch, sich selbst nach den Maßstäben Gottes auszurichten und eine Gerechtigkeit zu schaffen. Das Wort des Evangeliums ist, es bringt uns zu Jesus. Und Petrus weiß das und sagt, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Also das ist das Erste, wir müssen zu Jesus kommen. Von ihm lernen, er unterweist uns. Und dann waren wir bei dem zweiten Punkt, zu wem kommen wir? Zum lebendigen Stein. Und dann habe ich euch ein bisschen hineingenommen, in wie diese Thematik des lebendigen Steins, warum Petrus das hier anspricht, in der Bibel aufgegriffen wird. Und ich habe euch ein bisschen hineingenommen im Psalm 118 zum Beispiel, in einen herrlichen, ein ganz, ganz herrlicher Psalm, der uns eigentlich diesen wunderbaren Tag des Herrn beschreibt, an dem wir uns fröhlich sein können. Das ist der Tag der Erlösung. Und das Traurige dabei ist, dass obwohl das der Tag der Erlösung ist, an dem wir uns freuen dürfen, an diesem Tag hat Gott die Gerechtigkeit aufgerichtet, hat das Tor aufgemacht, damit wir hineinziehen können und die Gerechtigkeit empfangen können. Und obwohl Gott diesen Tag gemacht hat, haben sie sich an ihm geärgert, haben sich an ihn gestoßen und haben es abgelehnt. Und das ist die ganze Dramatik im Psalm 18. So, der Psalmist, der David, prophezeit das, was mit dem Messias, mit dem Christus geschehen wird, dass er, obwohl er diesen Weg schafft, der neuen Gerechtigkeit in Gott, dass sie ihn ablehnen werden, dass sie sich an ihm stoßen werden. Und in diesem Zusammenhang taucht zum ersten Mal dieser Begriff, der Stein, an den sie sich gestoßen haben, den die Bauleute verworfen haben. Das ist Psalm 118, Vers 22, da waren wir. Und das führte uns dann in den nächsten Propheten zu Jesaja, Kapitel 8. Da möchte ich euch nochmal ganz kurz wieder hineinnehmen. Jesaja, Kapitel 8. Ihr versteht so, was wir gerade machen, ja? Okay, gut. Also, wir erarbeiten uns die einzelnen Themen, die Wörter und Sätze in den Petrusbrief und versuchen das im Kontext der Aussage von Petrus einzuordnen. Also, in Jesaja Kapitel 8 ist Vers 13, oder ich lese Vers 13. Den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für beide Häuser Israels, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Also, da ist die Verheißung, und der Prophet sagt zuerst in Vers 11 und 12, glaubt nicht jeder Verschwörung, glaubt nicht jedem, die das behaupten, das ist alles falsch, glaubt nicht jedem, der sagt, es ist Verschwörung, es ist ein Irrlehrer, es ist ein Falscher, sondern der Grund, warum sie sich an ihm stoßen, der Grund, warum sie es Verschwörung nennen, der Grund, warum sie ihn ablehnen, Gott sagt, ich lege da einen Stein des Anstoßes, er wird für sie zum Fall werden. Sie werden sich an ihm ärgern. Wir werden darüber noch mal kurz nachdenken und reflektieren, warum ärgern sie sich eigentlich an dieser guten Nachricht? Warum ärgert man sich an diesem Evangelium? Immer wieder denke ich darüber nach, auch in der Vorbereitung und reflektieren und streiche gerade und denke darüber nach die ganze Zeit und denke, wenn wir über das Evangelium reden, von Jesus Christus, unserem Erlöser, wo ist der Anstoß, gell? Er ist doch für uns gestorben, unsere Sünden beseitigt, ein für alle Mal. Das ist doch herrlich. Wo ist der Anstoß? Das ist das Erstaunliche. Es regt sich ja nicht so sehr die Welt, die Ungläubigen in dem Sinne da, die mit dem nichts zu tun haben. Es regen sich die sogenannten Gläubigen darüber auf, an dem Stein, an dem Christus. Und die bei Petrus als Ungläubige bezeichnet werden, das sind die, die sich als höchstgläubig bezeichnen würden und ausrufen würden. Warum ist es so anstößig, wenn es heißt, es kommt einer und nimmt deine Sünden weg? Ist doch gut. Da muss man sich freuen und mit Hosianer rufen und schön. Aber warum regen sich so viele auf? Warum ist das so für viele zum Stein und zum Anstoß geworden? Und bis heute ist es so. Darüber müssen wir kurz nachdenken. Aber das bringt uns so ein bisschen auf die Spur, wenn wir diese Thematik hier aufgreifen. Also viele regen sich über ihn auf, verleugnen ihn. Und der Prophet sagt das. Darf ich euch, bevor wir sofort in Jesaja 28 gehen müssen, zwischendurch kurz etwas zeigen, okay? Eine Hand in Jesaja 8 und die andere Hand in Lukas Kapitel 2 ist es. In Lukas Kapitel 2. Als Jesus geboren ist, ab Vers 21, wird Jesus nach dem Gesetz, Maria und Josef, wird Jesus in den Tempel gebracht, es wird für ihn ein Opfer dargebracht und Simeon ist da, die Hanna ist da, das sind die berühmten Weihnachtstexte, die man so um diese Jahreszeit oft liest und hört. Also Jesus wird geboren und Simeon ist da und ich lese ab Vers 25, was da passiert. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Also seine Erwartung und sein Warten war auf den Trost Israels. Doch was Schönes. Der Israel trösten sollte, endlich trösten sollte. Was Gutes. Israel soll das erfahren. Trost von Gott bekommen. Also und Simeon wartet darauf. Und dann heißt es, und der Heilige Geist war auf ihm, und ihm war vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehe, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Das ist eine Wahnsinnsverheißung, gell? Also ich muss sagen, Gott muss ihn besonders geliebt haben, Simeon. Simeon, du wirst nicht sterben, bevor du Jesus gesehen hast. Boah. Und Simeon wartet und wartet und wartet, wird alt und wartet und wartet. Und dann kommt. Könnt ihr euch vorstellen, was für Weihnachten für Simeon war? Als auf einmal Maria kommt und der Geist Gottes sagt, das ist er. Oh Mann, das Leben war vorbei, jetzt kann er gehen. So, und dann heißt es, und er kam durch den Geist in den Tempel. Also allein die ganze Begebenheit ist der Hammer. Der Geist hat gesagt, du wirst ihn sehen. Und dann sagt er, geh schnell in den Tempel, der Messias ist da. Und der kommt und da sieht ein kleines Baby Und dann nimmt er in Vers 28, da nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, deine Rettung gesehen. Sie sieht ein Baby und sagt: Oh Gott, ich habe Rettung gesehen. Er weiß es, der Geist Gottes offenbart es ihm. Niemand kann das sehen, aber der Geist offenbart es. Und dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Das ist so herrlich und so tief, was Simeon da prophezeit. Er hält das Baby und weiß, in diesem kleinen Kind werden gesegnet werden alle Nationen. Und er weiß, um wen es geht. Er weiß, um welche Verheißung es geht. Der Geist Gottes lehrt ihn, offenbart ihn. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht, ja genau, Vers 31, dass du bereitet hast im Angesicht aller Völker ein Licht zur Offenbarung für die Nationen. Wir werden das nochmal aufschlagen, das ist Jesaja 42, das er hier zitiert. Müssen wir nochmal nachlesen, aber zu einem späteren Zeitpunkt. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israels. Also das Heil sowohl für Juden wie auch für Heiden. Das prophezeit Simeon. Und dann sagt er: Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und ich wundere mich über sie. Die denken: Mensch, was sagt er da? Das sind ja aber Wahnsinnsworte, das sind ja herrliche Worte. Jetzt erinnern wir uns, wie Maria das Kind bekam. Wir erinnern uns, wer in beiden erschien. Wir erinnern uns, was die Engel in beiden gelehrt haben, gesagt haben, wer das dieses Kind ist. Und jetzt kommt Simeon und erzählt von diesen Dingen. Und die sagen: Was ist hier? Ich glaube nicht, dass sie sich daran wundern: Oh, ist das wirklich der Messias? Es ist zu viel passiert, als dass das ist. Über was wundern sie sich? Über das, was er sagt. Sie wundern sich über die Weite, die Tiefe und die Tragweite, was dieses Kind machen wird. Denn in ihrem Verständnis, wie mit Sicherheit mit allen, für wen ist der Messias da? Wem heil? Für wen wird er kommen? Und hier Simeon spricht und sagt: Das ist das Heil für alle Nationen. Aber dann geht es noch weiter. Da geht es noch weiter. Und das, schaut mal. Und Simeon segnete es, sie, und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Nachdem er gerade gesagt hat, vom Heil erzählt hat, von Rettung erzählt hat, sagt er sofort: Aber weißt du was, Maria? Das wird nicht einfach werden. Sie werden ihn hassen. Viele werden sich an ihm stoßen. So ein süßes, kleines Baby liegt da. Und Simeon sagt: Viele werden sich an ihm stoßen. Viele werden über ihn stolpern. Viele werden fallen. Es werden nicht allen gefallen. Und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit die Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Was Simeon prophezeit ist, dass Jesus sterben wird. Sie werden ihn hassen, sie werden sich an ihm stoßen und sie werden ihn sogar umbringen. Und das wird für die Maria wie ein Schwert durchs Herz fahren. Das ist, was er verheißt. Da ist das Baby gerade geboren und das ist die Verheißung. Sie werden sich an ihm so stoßen, Maria. Das wird ihr das Herz brechen, wie sie mit ihm umgehen werden. Aber, schaut mal, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Zwar wird es das Herz der Maria brechen, aber es wird offenbar machen und zeigen, was für ein Herz sie wirklich haben. Es wird offenbar machen, was für Gläubige sie sind. An diesem Kind wird sich zeigen, wer einen rechten Gottesglauben hat oder nicht. An diesem Kind wird sich offenbaren, wer Gott wirklich kennt oder nicht. Wer wirklich ein neues Herz hat oder nicht. Das ist, was Simeon hier verheißt. Es wird sich offenbaren. Gott stellt einen Stein hin. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Die einen gucken diesen Stein und sagen: Das ist der schönste Stein, den ich je gesehen habe. Das ist der herrlichste Stein, den ich je gesehen habe. Oh, ich muss alles verkaufen, um diesen Stein zu bekommen. Alles andere ist Dreck, alles andere ist falsch, alles andere ist nicht wertvoll, ist nicht kostbar. Das ist der kostbarste Stein, den es auf der Welt, im Himmel und auf der Erde gibt.
und ich bin bereit, alles aufzugeben, wirklich alles, nur um diesen kostbaren Stein zu bekommen, wie so ein Diamant. Könnt ihr euch vorstellen, ihr werdet so einen Klunker finden. Nicht gezüchtet im Labor, echt. So ein Klunker. Ihr werdet ihn finden. Und dann nach dem Gleichnis der Schrift, was würdet ihr machen? Ihr werdet hingehen, alles verkaufen, um nur diesen Acker zu kaufen, damit ihr diesen Stein dort habt. Und ihr sagt, ist jetzt gerade mein Auto mehr wert oder nicht, als dieser Stein? Der ist Millionen, aber Millionen wert. Und dein alter Golf, 2000 noch vielleicht. Dann denkst du, verkaufe ich mein Auto oder verkaufe ich nicht? Oh, mit dem bin ich schon 10 Jahre gefahren. Ist mir so ans Herz gewachsen, hat mich schon so viele Orte gebracht. Ist mir immer ein treuer Begleiter gewesen. Das ist keine Frage. Im Licht dieses kostbaren Steins, das ist keine Frage. Das eine ist, für die einen, sagt Petrus, ist es so kostbar, das ist das Schönste, was sie je gesehen haben. Für die anderen ist es aber ein Stein, an dem sie vorbeilaufen und sich an ihm ärgern, weil er auf ihrem Weg ist und sie stört und sie ab und zu auch daran stoßen, ihr Zeh, und dann ist der Ärger noch größer. Sie können die Schönheit überhaupt gar nicht erkennen. Er ist nutzlos, er liegt im Weg, er ist zu groß da, passt nicht in ihr Gebäude, passt nicht in ihr Bild. Und Simeon weiß das. Und Simeon weiß das. Und davon spricht Simeon und prophezeit. Ich finde es, diese Prophezeiung so herrlich, weil sie beides uns vor Augen malt. Auf der einen Seite diese Verheißung, dieser Jubel der Retter, der Nationen und Israels da. Ja, auch Israels. Und der Nationen. Und auf der anderen Seite, aber es werden sich viele an ihm stoßen. So beginnt die Geschichte Jesu genau damit. Und das offenbart das, was Jesaja, was David, was die Schrift einfach verheißen hat und was sie prophezeit hat. Also zurück zu Jesaja 8. Darauf bezieht sich Simeon, oder andersrum. Das ist, was der Geist Gottes Simeon zeigt. Das ist, wo der Geist sagt, Simeon, das ist, was passiert, das, was Jesaja schon prophezeit hat. Jetzt nur ganz kurz, dieses Zeichen, das Gott gibt, schaut mal, da will ich jetzt nicht das auslegen, euch nur diese Zusammenhänge zeigen. Wenn ihr in meiner Bibel muss ich nur umblättern, Kapitel 9, wisst ihr, was da kommt? Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, sein Name heißt, ihr kennt diese Stelle? Merkt ihr, wie nah beieinander das ist, warum Simeon diese Offenbarung bekommt? Dieses Zeichen, das zum Anstoß für viele ist, ist was? Das ist dieses Kind. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Wichtig von der Reihenfolge. Gegeben. So, wer ist dieses Kind? Wer ist dieser Sohn? König der Könige, wer wird offenbart? Dann Jesaja entfaltet das. Bevor er aber zu dem Gottesknechtsliedern kommt und mit ihnen sehr genau beschreibt, als Licht der Nationen, all diese Dinge. Geht mit mir in Jesaja 28. Schaut mal, was der Prophet da verheißt. Ich weiß nicht, wer von euch vorletzten Sonntag da war. Ich glaube, das war vorletzten Sonntag, als wir Markus 7 waren und darüber über Jesu Angriff sozusagen oder Gegenangriff gegen die schriftgelehrten Pharisäer, weil sie ihm ja vorwerfen, dass die Jünger die Tradition der Ältesten brechen. Und da hat Jesus gesagt, trefflich hat Jesaja über euch gesagt. Gell? So, Jesus sagt nicht, so wie da, so hier, sondern über euch hat Jesaja schon gesprochen. Ihr seid die Adressaten von Jesaja. Nun, sie haben sich das etwas positiver gedacht, nicht so negativ. Und eine Stelle, schaut mal, was Jesaja über sie trefflich gesagt hat. Und das ist eine Stelle, die deutlich macht, was Jesaja von diesem Volk hält, von dieser Verstockung, von dieser Blindheit und von diesem Ärgernis. Schaut mal, Kapitel 28, Abvers 7. Und auch diese wanken von Wein und taumeln von Rauschtrank. Priester und Propheten wanken von Rauschtrank, sind verwirrt von Wein, taumeln von Rauschtrank. Sie wanken bei Weissagen, torkeln beim Rechtsprechen.
denn alle Tische sind voll Unflat und Erbrochenen und kein Platz mehr da ist. Also das ist eine nüchterne oder eben keine nüchterne Beschreibung der Zustand der Lehrer Israels. So beschreibt der Prophet im Auftrag Gottes den Zustand derjenigen, die das Volk unterweisen sollen, die das Volk lehren, die das Volk die Wahrheit nahebringen sollen, die die Kostbarkeit Gottes vor Augen malen sollen. Und Gott sagt, die sind permanent betrunken, die sind benebelt, die sind besoffen, sie können nicht, die fressen, sie saufen, sie haben keine klare Erkenntnis, kein klares Verständnis. Es gibt keine Klarheit da. Und jetzt schaut mal, was er dann sagt, Vers 9. Wen will ich Erkenntnis lehren und wem die Botschaft verständlich machen? Wem könnte ich es erklären, dass er es versteht? Wer ist bereit zuzuhören? Wer ist noch nicht betrunken? Wer ist von euch nüchtern? Wer taumelt noch nicht? Wer schwankt noch nicht? Wer ist bereit, das zuzuhören, was ich zu sagen habe? Und es gibt niemanden da, der bereit ist, das zuzuhören, was Gott zu sagen hat. Kindern, die von der Milch entwöhnt, die von den Brüsten abgesetzt sind. Erwachsene, Mündige. Das ist eine Sache, wenn Kinder unaufmerksam sind, eine Sache, wenn Kinder trotzig sind, eine Sache, wenn Kinder nicht hören wollen, ungehorsam sind. Das sind Kinder. Aber das sind Erwachsene, Mündige, die sind eigentlich in der Lage, es zu hören und zu verstehen. Die müssten eigentlich in der Lage sein, die Kostbarkeit zu erkennen. Priester, Gelehrte, Gebelesene, Studierte, Vers 9. Kindern, die von Milch entwöhnt sind, die von den Brüsten abgesetzt sind, doch Vers 10. Denn er sagt, Zafflazaf, Zafflazaf, Kafflakaf, Kafflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, ja, durch stammende Lippen, durch eine fremde Sprache will er zu diesem Volk reden. Er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe den Erschöpften. Und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Gott sagt, er hat permanent zu ihnen gesagt, das ist die Ruhe, das ist die Erquickung. Kommt her zu mir, alle mühseligen und beladen, ich werde euch Ruhe geben. Gott verkündigt ihnen einen Weg, an dem man endlich von seinen Werken der Gerechtigkeit zur Ruhe kommt. Er offenbart ihnen endlich einen Ort, wo man durchatmen kann, wo man Erquickung, Stärkung, Annahme, Liebe, all das bekommt. Und sie erkennen es nicht, sie wollen es nicht, sie verstehen es nicht, sie mögen es nicht. Aber sie wollten nicht hören, sie wollten nicht hören. Das ist die Zeit. Sie wollen nicht hören. Wie oft hat Jesus gesagt, kommt zu mir. Petrus sagt, zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen verworfen, bei Gott auserwählt, kostbar. Und Gott offenbart diesen Stein, er kündigt diese Kostbarkeit an. Er sagt, damit ist eure Ruhe verbunden, damit ist eure Erquickung verbunden. Es ist eine gute Nachricht, es ist ein Evangelium. Eigentlich ist doch was Schönes, oder? Guck mal, Gott bietet euch Ruhe an, ist doch herrlich. Gott bietet seinem Volk Erquickung an, ist doch herrlich. Warum wollen sie es nicht hören? Aber sie hören nicht und sie wollen nicht hören. Und dann sagt Gott, wisst ihr was? Ich höre auf, mit euch so zu reden. Ich werde aufhören, mit euch so zu reden, wie zu Erwachsenen, in mündig, mit einer Sprache, die ihr kennt. Ich höre auf, mit euch klar und deutlich zu euch von diesem Evangelium zu reden. Wisst ihr was? Es kommt eine Zeit, dann werde ich zu euch so reden, ihr werdet zwar hören, aber nichts mehr verstehen. Das wird für euch so klingen. Zaffler, zaff, zaffler, zaff, kaffler, kaff, kaffler, kaff. Habt ihr es verstanden? Ich bin amüsiert darüber, wenn Bibelübersetzer versuchen, dieses Wort zu übersetzen. In aller Ehrfurcht und in aller Demut. Aber dann geht voll an dem Sinn dieses Textes vorbei. Der Sinn des Textes, warum es Zaffler, Zaff, Zaffler, Zaff, Kaffler, Kaff, Kaffler, Kaff heißt, damit sie nicht verstehen und nicht, das bedeutet, was gibt es da für Übersetzungen? Fortschritt und so weiter, ja.
Es geht voll daneben. Warum? Gott sagt, ich werde zu euch reden in einer Sprache, die ihr nicht gelernt habt. Das wird für euch klingen wie Zaffler, Zaff, Kaffler, Kaff und Kaffler, Kaff, Zaffler, Kaff. Und ihr werdet etwas hören, aber nicht verstehen. Und dann denkt ihr, ah, was sagt er da? Wir verstehen es nicht. Wisst ihr, ab wann sich das erfüllt hat? Ihr wisst, sie haben den Stein, den Anstoß verworfen. Sie haben sich so an ihn geärgert, an dem sind sie gestoßen und haben ihn umgebracht. Er ist auferstanden, in den Himmel gefahren, hat sich zu der Rechten Gottes gesetzt, hat den Geist Gottes ausgegossen, damit das Lichtlein des Evangeliums verkündigt werden wird, wie Simeon gesagt hat, wohin? Alle Nationen. Und ab dem Moment passiert was? Pfingsten. Was ist das Erste, was passiert? Die Juden stehen da und sie hören, Zaffler, zaff, zaffler, zaff, kaffler, kaff, kaffler, kaff, zaffler, zaff, zaffler, zaff, kaffler, kaff, kaffler, kaff. Und die sagen da, und jetzt schaut mal, was sagen sie? Sie stehen da und sagen, die sind besoffen. Und Gott sagt, und auch diese wanken von Wein und taumeln von Rauschtrank. Sie sagen, sie sind besoffen. Gott sagt, nein, nein, ihr seid besoffen. Es ist Gericht. Es ist Gericht. Sie haben die gute Nachricht nicht angenommen. Im Gegenteil, sie haben sich einer guten Nachricht gestoßen. Und Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr nicht mehr hören können, da werde ich in einer Sprache reden, die ihr nicht kennt. Und das Wort des Herrn für sie wird sein, Zaffler, Zaff, Zaffler, Zaff, Kaffler, Kaff, Kaffler, Kaff, hier ein wenig, da hören sie etwas, da hören sie was, da hören sie, da hören sie. Aber sie verstehen nichts davon. Das ist tragisch eigentlich, oder? Darf ich so sagen, Gott hat über so einen langen Zeitraum durch so viele Propheten in ihrer eigenen Sprache, Hebräisch oder Aramäisch, gesprochen, 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 gesprochen und hat von dem Messias verkündigt, verkündigt, hat ihn vorbereitet, hat gesagt, er wird kommen, er wird euch besuchen aus der Höhe, er wird euch erlösen, die Ruhe schaffen in ihm, nur alles und entfaltet das ganze Evangelium durch all die Propheten, redet nur von diesem einen Grundstein. Und sie wollen es nicht hören. Und in diesem Zusammenhang, Vers 16, in diesem Zusammenhang, darum, so spricht der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet, voll herrlich. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen, in der Überschrift. Oder wer glaubt, wird nicht zu Schanden werden, wie Petrus auslegt. Was bedeutet das? Wer glaubt, dass dieser Stein, der kostbare, der bewährte, der einzige gegründete Stein. Wer glaubt, dass das die Kostbarkeit Gottes ist? Wer das glaubt, er wird sich nicht mehr fürchten müssen. Er wird nicht zu Schanden, er wird nicht mehr sterben müssen. Er wird Heil und Rettung erleben. Er wird Zuversicht haben. Er braucht keine Angst mehr haben. Gott wird diesen Stein hinlegen. Und wer an diesen Stein, Petrus sagt, es ist ein lebendiger Stein. Das heißt, man muss nicht rumlaufen und überlegen, ist es dieser Stein oder ist es dieser Stein? Man muss nicht zum Tempel gehen und sagen, welcher Stein im Tempel ist das? Man muss nicht so irgendwelchen Stein gehen und sie abknutschen und abberühren und vor ihnen niederfallen. Es ist ein lebendiger Stein. Also Petrus spricht darüber oder greift darauf zurück und zitiert all diese Stellen. Ich möchte euch nur diesen Zusammenhang aufzeigen. Genauso wie Simon es verheißen hat, so wie die Propheten geredet haben. Gott spricht von diesem Stein, der verworfen wird. Dieser Stein ist dieser Beginn mit dieser Geburt des Sohnes Jesus Gottes. Sie stoßen sich an ihm, sie ärgern sich an ihm. Geht mal mit mir jetzt in Daniel Kapitel 2. Ich möchte euch noch ein, zwei Stellen zeigen. Wo dieser Stein nochmal auftaucht. Ich freue mich, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, mal Daniel auszulegen. Dieses wahnsinnige, herrliche Buch, ja, noch ist nicht gegeben, aber bald hoffentlich.
Das ist ein herrlicher Abschnitt in der Schrift. Warum? Weil er uns vor Augen malt, was es bedeutet, in einem fremden Land, in einer fremden Welt als Gläubiger zu leben. Das ist das Buch Daniel. Wie lebt man in Babylon? Und wir leben alle in Babylon. Ja, das ist Welt. Babylon. Und da bekommen wir eine herrliche Illustration, was es bedeutet, in Babel zu leben. Und in diese Entfaltung bekommt Daniel eine herrliche Offenbarung, mit welcher Perspektive es möglich macht, in Babel zu überleben. Und wisst ihr, welche Perspektive es ist? All die Reiche, sowohl in denen sie gerade leben, und all die Reiche, die auch danach kommen werden, die werden alle vergehen. Keiner von ihnen wird bleiben. Kein einziger. All diese Reiche werden zerstört werden. Und dann, es gibt nur ein Reich, das gegründet und wachsen und ewig bestehen wird. Und das ist das Reich des Messias. Und wer Anteil an diesem Reich hat, wer Anteil an dieser Stadt hat, wer Anteil der ist, braucht sich nicht ängstigen, braucht sich nicht zu fürchten, weil er auf dem richtigen Fundament und auf dem richtigen Stein gebaut ist. Warum Stein? Das Bild, das Gott gebraucht, um Daniel aufzuzeigen, sagt, es wird einen Stein geben und es wird losbrechen und es wird alle anderen Reiche überrollen, und alle anderen Reiche vernichten und das Reich wird hier gebaut werden. Und da bekommen wir auch wieder einen Hinweis auf den Stein. Daniel Kapitel 2, ich lese ab Vers 44. Ganz kurz, Daniel hat deutet einen Traum Nebukadnezars und dann geht es darum, die Entfaltung Babylon mit Persien, Griechenland und Rom, die Reiche, die nachher nachkommen. Und dann heißt es in Vers 44, und in den Tagen dieser Könige, das heißt des Vierten Reiches, das heißt in den Tagen Roms, in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Also in den Tagen Roms, das ist in den Tagen des letzten Tieres, verheißt Gott durch Daniel, wird Gott ein Königreich aufrichten, das ewig bestehen wird, das wird nicht aufhören. So all diese Reiche, Daniel, die kommen werden, die werden kaputt gehen, aber dann beginnt ein Reich. Wisst ihr, wann dieses Reich begann in den Tagen Roms? Als das Kind geboren, ein Sohn gegeben worden ist. Und wann wurde er geboren? Wer war da Weltmacht? Rom. Merkt ihr allein, wie das schon Prophetie und Erfüllung ist. Wenn sich das schon so erfüllt hat, wie viel mehr können wir Gewissheit haben, dass sich alles andere ebenfalls erfüllen wird und dass auch was hier steht, sich vollenden wird. Und dann heißt es, dass ewig nicht zerstören werden wird und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen und die Bronze, den Ton und Silber und das Golden zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird, und so weiter. Also hier bricht in den Tagen Roms ein Stein los. Und dieser Stein beginnt zu rollen vom Berg. Ich weiß sogar, wie dieser Berg heißt. Wisst ihr es auch? Jawohl, das ist der Berg Zion. Und von welchem Berg Zion ist hier die Rede? Von welchem Berg ist dieser Stein losgebrochen? Als die Römer kamen, gab es da so eine Erschütterung und ein Erdbeben und dann ist so ein Stein losgebrochen und dann ist so ein Stein gerollt und auf die Römer, oh nein, und hat er sie alle überrollt. Und rollt bis heute immer noch ein Stein, rollt, rollt. Wir müssen genau gucken, wo. Nee. Es ist damals ein Stein losgebrochen. Und das ist ein Eckstein, ein kostbarer Stein. Es ist ein lebendiger Stein, es ist kein natürlicher Stein. Hier ist die Rede vom Messias, es ist die Rede von Christus, von dem Gesalbten, es ist die Rede von dem König der Könige, dem Herrn aller Herren und von seinem Reich, das in den Tagen der Römer beginnt. Und das war so. Und das war so. Von diesem kostbaren Stein ist hier die Rede. Was für eine herrliche Verheißung. Ich Belass das, wir könnten nochmal zu Sacharja gehen und all diese, ja. Aber ich möchte ganz kurz mit euch ins Matthäus-Evangelium, ins Neue Testament nochmal, damit wir heute noch ein bisschen vorwärts kommen. Kapitel 21 im Matthäus-Evangelium. Die Auseinandersetzungen Jesu nehmen zu. Wir sind fast am Ende vom Evangelium. Es geht auf Golgatha, auf die Erlösung hin. Die Auseinandersetzung, die Feindschaft und der Hass gegenüber Jesus, nimmt Jesu zu. Und in den letzten Tagen hat Jesus sich intensiv mit den schriftgelehrten Pharisäern auseinandergesetzt und, darf ich so sagen, fast provoziert. Ja, nicht fast, sogar er hat sie provoziert. Denn sie wollten ihn nicht am Festtag töten. Und er sagt, ihr werdet mich töten. Und hat ein paar Dinge zu ihnen gesagt und dann wollten sie ihn töten, obwohl sie nicht wollten. Warum? Weil der Herr gesagt hat, an dem Passa wird er sterben. So, und in eins von diesen Begebenheiten, die sie sehr provoziert haben, war ein Gleichnis zum Beispiel von den Weingärtnern, die er erzählt hat. Dass ein Herr einen Weinberg angepflanzt hat. Vor ein paar Tagen habe ich meinen angelegt mit drei Stecken. Und da muss ich so an diese Gleichnisse alle denken. Also, und der Herr redet und legt einen Weinberg an, übergibt es den Weingärtnern. Nach einer Zeit will er Frucht haben und schickt die Diener und die dem Weinberg gegeben ist, zu Pacht, zu Versorgung. Sie sagen, nein, ist unserer und töten oder verjagen, bis sie letztendlich auch den Sohn getötet haben, dem eigentlich der Weinberg gehört. Und dann kommt Jesus und sagt, was glaubt ihr? Was wird der Herr machen? Und für sie ist klar. Schaut mal ab, ich lese ab Vers 43. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter umbringen. Ich habe noch keine Ahnung, dass er gerade von ihnen redet. Sie sprechen so wie David damals, ein eigenes Urteil. Sie sagen, sie wird nicht klar, es ist logisch, er wird sie umbringen. Und den Weinberg wird er anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Freunde, das ist wichtig. Gott sagt, ich erwarte Frucht. Und da ist keine Frucht. Und dann sagen sie, ja, ist klar, er wird es wegnehmen und denen geben, die ihm die Frucht geben. Das wird für unseren Petrusbrief bald, ich weiß nicht mehr heute, aber wichtig sein, es geht auch um Frucht, um Anbetung und Opfer, die man Gott darbringen soll. Also, und die sagen, dann Vers 42, Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schrift gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn her ist er dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen? Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer anderen Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. So, Jesus sagt, genau, ihr habt es richtig gesagt, habt es voll verstanden. Habt ihr nicht gelesen, das ist, was Jesaja sagt. Steine, die sie gestoßen haben, wer ist dieser Stein? Ist doch klar, das ist der Sohn, den sie rausgeschmissen haben. Jesus sagt, das ist der Sohn, den Stein, an dem sich die Bauleute gestoßen haben. Das ist der Sohn, den der Vater gesandt hat. Eigentlich muss bei denen da Klick machen. Und schaut mal, es hat in gewisser Weise Klick gemacht. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Sie merken, oh, er meint uns damit. Sie haben verstanden, dass er sagt, ich bin der Sohn, mir gehört der Weinberg, ihr seid die Pächter, ihr bringt nicht Frucht und ihr ärgert euch an mir, ich bin der Stein. Und ihr stoßt euch an mir. Und ihr werdet fallen und ich werde auf euch fallen. Ihr werdet umkommen, weil ihr mich verworfen habt. Ihr werdet von Gott gerichtet, weil ihr mich verworfen habt. Sie erkannten das alles. Und was machten sie, nachdem sie das erkennen? Tun sie Buße? Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Der einzige Grund, warum sie nicht aufgestanden sind und nach vorne gegangen sind und an die Gurgel und rausgeschmissen haben, weil sie die anderen fürchteten. Weil einige sagten, das ist ein Prophet und wir dürfen keine Hand an den Propheten legen. Das war der einzige Grund, warum sie ihn nicht sofort getötet haben. Sie merken, dass er von ihnen redet. Sie merken, dass er sagt, ich bin der Stein. Sie hassten ihn dafür. Sie hassten ihn dafür. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Die Reise geht vorwärts durch die Bibel. Apostelgeschichte 4, Vers 11. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass Petrus und Johannes vor denen steht, die damals Jesus gehasst haben und umgebracht haben, genau wegen dieser Dinge, die er gesagt hat, die er gelehrt hat. Sie hassten ihn. Und jetzt stehen sie vor ihnen, vor dem Hohen Rat. Kapitel 4, Vers 11. Ich lese ab Vers 8. Der Grund, warum die Freimütigkeit bei Petrus und Johannes war, weil sie vom Heiligen Geist erfüllt waren. Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi, des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor hier. Das ist klar. Der einzige Grund, also wenn ihr wissen wollt, was passiert ist und warum er läuft, es ist wegen Jesus. Ihr habt ihn getötet, ihr habt ihn gekreuzigt. Allein diese Aussage ist schon gewaltig, gell? Ihr habt ihn getötet, ihr wisst Bescheid. Aber Gott hat ihn auferweckt. Oh, könnt ihr euch vorstellen, wie es da dazu ging? Sie hassten das. Und dann sagte, das haben wir nicht gemacht, das hat Gott gemacht, Jesus bestätigt. Und dann, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Jetzt guckt mal, was Petrus macht. Darum, das ist Petrus, der hier redet. Das ist der Petrus, der im Petrusbrief das Gleiche schon hat, der dann schreibt. Er sagt, Jesus ist der Stein. Und jetzt schaut mal, der von euch, den Bauleuten. Jetzt legt er aus, wer sind die Bauleute? Wer hat ihn verworfen? Er sagt, ihr. Ihr schriftgelehrten Pharisäer, der Hohe Rat, die Priester, sie hatten den Auftrag, diese Grundlage zu legen des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Sie hatten die Propheten, die all das verkündigt haben. Sie haben das Wort, die haben das Alte Testament, die haben die Tora, die haben die Propheten, die haben die Weisheitsliteratur, sie haben die Offenbarung, all diese Dinge haben sie. Und sie sollten darauf bauen, sie sollten das die Grund legen. Und die haben diese Grundlage verworfen. Die haben gesagt, das ist nicht die Grundlage, wie Gott Menschen rechtfertigt. Das ist nicht die Grundlage, wie man von Gott gerettet wird. Das ist nicht, wie man Heil bekommt. Das ist es nicht, das ist es nicht. Und haben diesen Stein beiseite geschoben. Sie haben den Plan Gottes, den Willen Gottes, wie Gott Erlösung schafft und an welchem Ort Gott Begegnung schafft, an welchem Ort Gott Gemeinschaft schafft, an welchem Gott Gott wahre Opfer schafft, haben sie verworfen. Darf ich so viel schon mal sagen? Sie haben gesagt, wir haben doch einen Ort. Wir haben doch ein Opfer. Wir brauchen doch nicht mehr. Guck mal, Steine. Lebendiger Stein. Hey, wir haben hier feste Steine, die bewegen sich nicht, gehen nicht weg. Wir haben das doch alles. Wir haben unsere Gesetze, wir haben unsere Ältesten, wir haben unsere Opfer, wir haben unseren Tempel. Solange dass wir alles haben, sind wir safe, sind wir gerettet, sind wir sicher. Das war übrigens von Anfang an. Jeremia ist einer der Propheten, die genau dagegen arbeiten, die dem Volk sagen, nur weil ihr den Tempel habt, denkt ihr, Gott wird euch nicht richten? Solange der Tempel da ist, kein Problem, ist Gott mit uns. Der Herr sagt, Gott sagt,
Den Tempel, der da sein muss, damit ihr sicher seid, ist nicht aus Stein gebaut. Er ist nicht gegründet auf einem Berg in Israel, er ist gegründet auf dem Berg Zion. Es ist kein natürlicher Stein, es ist ein lebendiger Stein. Es ist kein natürliches Haus, es ist ein geistliches Haus. Es sind keine natürlichen Opfer, es sind geistliche Opfer. Und sie stoßen sich daran. Jetzt kommen wir zu dem einen. Was ist das Ärgernis? Das Ärgernis ist nicht die gute Botschaft. Das Ärgernis ist nicht, Gott schafft Rechtfertigung und Rettung und Heil. Das ist nicht das Ärgernis. Das Ärgernis, wie? Wie? Und sie haben ihren eigenen Weg. Und Gott sagt, das ist nicht der Weg, das ist der Weg. Und sie stoßen sich an der Art, wie? Ich will schon mal, sie stoßen sich, weil es nicht natürlich ist, weil es nicht menschlich ist, weil es nicht irdisch ist, sondern weil es himmlisch ist, weil es göttlich ist, weil es geistlich ist. Eins der größten oder eins der intensivsten Auseinandersetzungen, die ich in meinem Lehrdienst habe, neben vielen, und die meisten Kämpfe theologischer Art, die ich führe, ist der Angriff, dass ich alles vergeistliche. Das muss ich mir immer wieder diesen Vorwurf erlauben lassen. Alles vergeistlicht, also alles vergeistlicht. Der Punkt ist, das ist genau der Anstoß. Das ist genau das Ärgernis, dass alles geistlich ist. Als Jesus kam und ihnen einen wahren Frieden brachte, einen wahren Tempel, einen wahren Ort der Begegnung, ein wahres Opfer, eine wahre Beseitigung der Feinde, das war alles für sie nicht sichtbar. Sie haben sich daran gestoßen. Warum? Weil es alles geistlich war. Und sie erwarteten alles sichtbar, buchstäblich, irdisch, politisch. Und Jesus sagt, nein, 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 nein. Ich bin nicht da, um eure Bäuche nur mit Essen zu füllen. Ich bin nicht nur da, um eure Körper zu heilen. Nein, ich bin das wahre Brot, das von dem Himmel kommt. Ich bin es. Was? Nein, jetzt essen, jetzt trinken, jetzt Römer vertreiben, jetzt, jetzt, jetzt. Hier. Jesus sagt, nein, dazu bin ich nicht da. Dann haben sie ihn gehasst und stoßen sich an ihn und gingen. Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Als Jesus sagt, hey Freunde, wirkt doch für die Speise, die ins ewige Leben, wirkt doch nicht für das Jetzt und Hier. Darum geht es doch gar nicht. Berühre nicht, ess, betaste nicht, schau nicht an. Darum geht es das doch alles gar nicht. Wie geht's nicht? Das wurden wir so gelehrt. Die Ältesten haben uns so überliefert. Das ist der Weg, wie wir Erlösung bekommen. Das ist der Weg, wie wir selig werden. Das ist der Weg, wie wir die Rettung bekommen, wenn wir diese Dinge tun, diese Dinge lassen. Und du kommst jetzt und sagst, einfach aus Glauben, alles geistlich. Und sie stoßen sich daran. Und sie ärgern sich daran. Und sie hassen das. Und Petrus sagt, Vers 12, und das ist in keinem anderen das Heil, denn auch in keinem anderen Namen unter den Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Er sagt, es gibt keine andere Grundlage der Rettung als nur in diesem Namen Jesu Christi. Anstoß. Wie nur in Jesus. Wer an ihn glaubt und ist gerettet, wie? Nichts machen. Nichts. Und wenn ich das mache und das, es gibt keinen anderen Namen, kein anderes Heil, als nur in diesem einem Stein. Die Frage ist, ob dieses Evangelium dann ein Anstoß ist oder nicht. Darf ich zum Schluss die 5 Minuten euch nochmal ganz kurz in den Petrusbrief wieder zurückführen? Auf etwas hinweisen. Bevor ich in der nächsten Bibelstunde mit euch über die einzelnen Aspekte dieses Hauses und des Priestertums und diejenigen, oder das, was unser Auftrag ist, spreche. Und wer sind die, die sich an ihm stoßen? Die Aussage, dass sie, da sie nicht gehorsam sind, wozu sie bestimmt sind. So, bestimmt Gott auch zum Ungehorsam. Also gibt es doch die böse Erwählung zum Tode. Ja, Wir müssen uns diesen Text anschauen. Also lehrt die Bibel eine doppelte Prädestination, ja oder nein? Ich bin davon überzeugt, nein, definitiv nicht. Was sagt Petrus hier? Lehrt Petrus etwas anderes? 100% nicht. So, das gucke ich mit euch nochmal an. Aber bevor wir das tun, eine Sache, die uns einfach jetzt für das, was dann kommen soll, als Ausrichtung dienen soll. Schaut mal in Kapitel 2 im Petrusbrief, ab Vers 4 nochmal. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Und wir merken, das ist kein echter Stein, das ist ein lebendiger Stein. Das ist kein natürlicher Stein, meine ich. Kein wie nennt man, ja, ihr versteht, was ich meine. Das muss man verstehen, das muss man deuten. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden, das ist Christus. Kein echter Stein, das ist ein Christus, ein Mensch. Also muss man deuten. Dann heißt das, von Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt. Darüber müssen wir auch nachdenken. Gott hat Jesus auserwählt. Es wäre gut, wenn wir verstehen, wie er ihn auserwählt hat. Wie hat Gott ihn auserwählt? Also Gott hat vorauswissend gewusst, Jesus wird es machen, also wählt er ihn aus. Weil Jesus du treu machen will, ich weiß ja im Voraus, Jesus kriegt es hin, also erwähle ich Jesus. Wenn das die Grundlage für die Erwählung seines Sohnes ist, was ist die Grundlage, auf welcher Grundlage hat Gott der Vater den Sohn erwählt, um das Erlösungswerk zu verbringen? Also er hat nicht nur uns erwählt, sondern auch seinen Sohn erwählt. So, wir müssen darüber nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken. Die Schrift lehrt das. Prophet Jesaja 42, er sagt, das ist mein Auserwählter. Gott erwählte seinen Sohn. Darüber, das ist auch der Grund unserer Erwählung. In Christus sind wir Miterwählte. Aber worauf ich hinaus möchte, ist Folgendes. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Wir sollen aufgebaut werden als ein geistliches Haus. Was für ein Haus? Ein natürliches Haus? Redet Petrus, baut eine Gemeinde in Bettringen aus Steinen und schaut zu, dass das Gebäude nie kaputt geht? Er redet von einem geistlichen Haus. Die Gemeinde ist ein geistliches Haus, kein natürliches Haus. Das sind geistliche Dinge, oder? Aber es ist böse. Falsch. Was für Opfer sollen wir da bringen? Natürliche? Irdische? Geistliche Opfer. Mir reichen schon diese zwei Punkte, um zu sagen, wie können wir so antigeistlich sein, wenn das, was wir sind, geistlich ist und was wir Gott verherrlichen, darbringen sollen, geistlich sein muss. Wir sind so fixiert auf das Irdische und Sichtbare, dass wir unserer eigenen wahren Berufung nicht nachkommen. Und Freunde, darf ich jetzt so abschließen, es klingt vielleicht ein bisschen hart, ich bin gerade so in dieser ganzen Thematik, Markus 7 und in der Auseinandersetzung mit dieser Gesetzlichkeit. Wisst ihr was? Wir kämpfen und rebellieren und ermahnen und schimpfen und verurteilen mehr die Christen und die Kinder Gottes, die Gemeinde, für das, was sie sichtbar tut, was sie anscheinend falsch tut und mit Gott nicht verherrlicht, weil sie das isst und das trinkt oder das nicht isst und das nicht trinkt oder das anzieht oder das nicht anzieht oder was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das ist, an dem hängen wir so viel mehr fest und sagen wir, oh, guck mal, Gott wird doch nicht verherrlicht dadurch. Aber wir entziehen Gott die eigentliche Anbetung, indem wir ihm die geistlichen Gaben, die wir zu bringen, schuldig sind, also ein heiliges geistliches Priestertum, ihm nicht geben. Welche geistliche Opfer sind wir schuldig für Gott? Kennst du einen? Zwei? Drei? Ich möchte euch 7 vorstellen. 7 Opferarten, die wir mindestens im geistlichen Haus darbringen sollten. Das ist dein und mein Auftrag, wenn wir ein heiliges Priestertum sind, wenn wir ein geistliches Haus sind. Dann in diesem Haus wird geopfert. Wird geopfert. Über diese Opfer wollen wir nachdenken. Glaubt mir, keiner muss hier ein Lamm anschleppen. Keine Kuh hinterher sich. Und die Armen müssen nicht mal Täubchen herbringen. Ihr habt alles bekommen, damit ihr opfern könnt. In Christus Jesus. Über diese Dinge wollen wir in den nächsten Bibelstunden nachdenken. Das ist ein wichtiges Thema. Ich hoffe sehr, liebe Geschwister, dass auch die letzten Bibelstunden in euren Alltag hineinklingen. Das heißt, mir geht es so, ich überführe mich immer wieder selbst, wie ich lieblos bin. Und ich denke, nein, meine Berufung ist ungeheuchelte, beständige Liebe. Also muss ich vor Gott Buße tun und von den Menschen. Und ich hoffe, das bleibt bei euch nicht da rein, da raus. Ich hoffe auch, dass diese Lektion Auswirkungen haben wird für unsere wahre Anbetung. Ich möchte beten. Und dir ein Opfer des Lobes bringen, dass du uns das Kostbarste gegeben hast, was es gibt, dein Sohn Jesus Christus, der uns eine ewige Erlösung und ein ewiges Reich geschenkt hat, einen Anteil an diesen Dingen, uns berufen hat zu einer herrlichen Hoffnung, mit einer herrlichen Berufung, zu einem königlichen Priestertum, zu einer heiligen Nation zu sein, ein Besitztum von Gott zu sein. Jesus, wir wollen dich groß machen. Wir wollen dein Erlösungswerk groß machen, deine Kostbarkeit bekennen und nicht daran stoßen, uns nicht daran ärgern. Und ich bitte dich, Herr, da wo mein Herz des Ärgernisses ist, Herr, aus Gnade überführe und aus Gnade räume es aus. Nimm alles weg, was hindert, deine Herrlichkeit in dem Evangelium zu sehen. In deinem Namen. Amen. Einen schönen Mittwochabend.